Das Archiv der Straße. Berichte von draußen. Der Hirte. Letzte Woche haben wir erfahren, dass die Hunde von Jonas Henniger auf Griff gezüchtet werden, wildfest sein müssen und lieber Furche laufen, als gestreichelt zu werden. So viel zum Umgang mit den Tieren. Jetzt in dieser Folge zum Umgang des Hirten auf seiner Winterwanderung mit den Menschen. Folge 3. Kain und Abel.
Auf der Winterweide, das ist so das Wichtigste. Du kommst mit allen Leuten in Kontakt, egal wer. Du kennst die Leute nicht. Mir ist es schon so oft untergekommen, du lernst dann da so eine mit ihrer Gäule oder so und plötzlich ist das halt die Tochter vom Ortsvorsteher oder so. Oder von irgendeinem Bauern. Oder von sonst irgendjemand. Und ja, also man verhält sich einfach immer so, dass man gut mit allen durchkommt, weil ich bin einfach geduldeter Gast hier. Mir gehört hier nichts. Mein Lehrmeister hat damals gesagt, das, was wir hier machen, ist das letzte Raubrittertum Deutschlands. Und es ist so. Wir kommen, wir hüten alles ab und verschwinden wieder. Möglichst ohne zu fragen. Und natürlich habe ich Bauern, mit denen ich befreundet bin oder so, aber mit den meisten muss man einfach auskommen. Und deshalb wir versuchen, mein Vater war schon Schäfer, also hat genauso gewandert, nur mit einer kleineren Herde, aber der hat er so Leute mit Gäuel, die hat er erstmal angeschnauzt und runterneuert und gesagt, sie sollen, was weiß ich, wie großen Bogen machen und bloß verschwinden. Und das ist aber nie gut. Also das gefällt mir nicht so und so. Ich komme mit den Leuten eigentlich klar und das macht die Winterweide halt aus. Ein anderer Faktor ist auch, ich bin 8 Monate auf meiner Sommerweide und das ist ehemaliges militärisches Gebiet, das Betretungsverbot. Da habe ich oft auch keine Lust, mit Leuten zu reden oder so. Da gibt es ein paar Wege, wo die Leute durchlaufen dürfen. Aber das heißt, ich rede eigentlich nicht viel mit Leuten. Und deshalb freue ich mich schon auf die Winterweide, einfach mit Leuten auch mal wieder zu kommunizieren. Das heißt, ich habe jetzt 4 Monate... jeden Tag neue Leute und kommuniziere ganz, ganz, ganz viel. Und nach den 4 Monaten habe ich so die Nase voll von Menschen, dass ich eigentlich froh bin, wenn ich dann halt wieder auf meiner Weide bin. Ja, wenn ich dann auf meiner Weide bin, im Truppenübungsplatz und einfach nur meine Ruhe und nur Schafe hüten und fertig. Und nach den 8 Monaten habe ich aber so die Nase voll von keinen Menschen. Dann freue ich mich wieder so auf die Winterweide. Also es ist eigentlich immer, ich freue mich dann immer so. Ja, muss man so sagen. Ich freue mich auf die Winterweide und ich freue mich dann auch wieder auf die Sommerweide. Und das macht dieser Rhythmus. Und du bist im Rhythmus so mit den Jahreszeiten. Das macht es schon aus. Deshalb kommt es auch, dass die Schäfer, zum Beispiel der Onkel von meiner Frau ist auch Wanderschäfer. Also wir sind überall verteilt. Die Tante, die haben auch eine Schäferei in Bayern und so. Aber gerade der Onkel, dem geht es genauso. Der ist in so einem Übungsplatz mit Militärbetrieb. Und das merkt man, wenn der unter die Leute kommt, der macht bla 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 bla. Und das merkt man bei mir, merke ich das mittlerweile auch immer mehr. Sobald ich dann mit Leuten schwätze, dann bla 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 bla. Und so, ich habe jetzt die letzten 2 Wochen, es hat viel Nebel gehabt, viel Regen, da kommen noch auf Winterweide kaum Leute raus. Deshalb macht mir das jetzt auch recht Spaß, einfach mal wieder zu reden. Früher war es halt so, die Schäfer, die früher auf Winterweide sind, die haben 200-300 Mutterschafe dabei gehabt. Und ja, das ist jetzt die Frage, wie viele sind das? Da kommt jeder, also das ist die Standardfrage, da kommt jeder, der kommt, fragt, wie viele Schafe sind es noch? Und es sind immer 450, immer. Also realistisch sind es 920, also tatsächlich, aber Wally, es ist so, wenn die Leute halt kommen und fragen, wie viel Schaf das sind, da kochen die Schäfer eigentlich schon. Das ist so, als wenn man zu einem Angler geht und fragt, beißen sie oder so. Genau das Gleiche. Standardfrage, die einfach doof ist. Also ja, und deshalb, also ich habe auch schon ausgebildet oder so, ich erkläre auch anderen jungen Schäfern, sie müssen immer die Wahrheit sagen. Außer bei der Stückzahl. Da dürfen sie fleißig lügen, was das Zeug hält. Das ist, weil das geht niemand was an, damit kann niemand was anfangen. Ob ich jetzt 450 oder 900 oder 1500 habe, damit kann niemand etwas anfangen. Außer jemand, der es böse mit mir meint und der rechnet um, weil wir haben ja nichts anderes außer unsere Schafe. Und der rechnet um, der verdient so und so viel Geld. Weil das ist so, als wenn ich jemand frage, was hast du auf dem Konto? Also das ist so eine indiskrete Frage, das ist einfach nicht, aber es ist halt, ja. Ich lasse die Leute immer mal schätzen und die meisten sagen 100, 150. Und dann sage ich immer, ja, passt. Haben sie perfekt geschätzt. Aber es sind also über 100 und der Witz ist, dieses Stück ist jetzt begrenzt. Wally, raus in die Furche! Dieses Stück hier ist begrenzt. Wenn die eine große Fläche haben und sich weit verteilen, dann sehen sie aus wie 2000. Also das ist auch für Schäfer dann schwierig zu schätzen. Wally, komm! So, das hier ist das, was ich meine mit schlechten Wiesen. Also hier ist jetzt noch relativ viel dazwischen, aber hier überall, hier wächst der Ampfer, ein paar einzelne Graspflänzchen, aber guck mal hier drüber. Das ist überall so offen und lückig. Das ist halt Gülle-Schnitt, wieder mähen, Gülle fahren. Zu viel Gülle für das Land, es ist einfach kaputt. Und dann hier neben dem Graben, das ist halt einfach beschissen. So wie das Wasser jetzt hier steht, das, was jetzt noch an Stickstoff und allem Möglichen hier im Boden ist oder auf dem Boden liegt zum Teil, das wird jetzt halt viel auch ausgewaschen, ausgeschwemmt, geht halt direkt in den Bach rein. Und das ist halt das, ja, das sind die Probleme unserer Zeit. Und wie gesagt, ich mache den Bauern keinen Vorwurf. Die werden ja dazu gedrängt, aber es ist trotzdem, man muss es einfach so beurteilen, dass es einfach falsch ist. Es ist kein gutes Land, obwohl es grün ist. Bloß der Normalmensch, der mag ja einen grünen, kurz gemähten Rasen in seinem Garten. Der mag ja keine vielen Blumen und so, sondern es muss kurz gemäht sein. Mit dem Rasenmäher-Roboter, einheitlich, schick, englischer Rasen, super gut. Das ist halt deshalb, ja, sieht gut aus hier im Sommer. Schön grün, Artenvielfalt, 5 Arten. Das regt mich halt auf. Wir gehen über die Brücke. Ich hoffe, dass es da drüben trockener ist und dass die Schafe fressen, weil hier... Wir müssen bloß hoch, da oben ist ein Feldweg und oben hinterm Horizont ist ein Acker. Und dass sie da nicht hingehen, das ist zwar heute sehr unwahrscheinlich, ganz einfach, weil es so nass ist, aber trotzdem. Außerdem sind da hinten 2-3 Highland-Rinder, also waren jedenfalls letztes Jahr da, mal gucken. Ah gut, der Hund läuft eben schon. Die macht es selbstständig. Die Wiese ist jetzt super gut.
Also vom, was ist bei der anders? Was?
Da ist weniger Gülle drauf gekommen. Die wird nicht so oft gemäht. Das ist halt ein bisschen, das ist ein Südhang. Vermutlich bei weitem nicht so ertragsstark oder ja, viel ertragsärmer als die andere. Aber es, der Boden ist bedeckt komplett. Die Grasnarbe ist ziemlich geschlossen. Und vor allen Dingen, die Schafe zeigen es einem sofort. Vorher, die sind immer hin und her gelaufen, da unten, nass und Gülle und bäh. Und hier ist es einfach ein bisschen trockener, das Wasser fließt ab. Ich meine, für die geologische Lage kann der Landwirt nichts, aber für die Bewirtschaftung einfach durch das zu viel Gülle, zu intensiv und Schafe mögen es nicht zu intensiv. So, hier wird es jetzt entspannter. Jetzt kommen wir ein bisschen weg in die Senke runter, da sieht dich halt keiner mehr. Da ist dann schön entspannt. Da oben muss man einfach ein bisschen gucken, da ist man nah am Dorf, die Bauern können einen hören, etc. Kain und Abel, da hat es angefangen. Kain und Abel, sagt was?
Ja, logisch. Ja. War der eine Schäfer, der andere Bauer oder Hirte? Oder?
Also beide haben Gott ein Opfer gebracht und der Bauer halt das, was er hatte, Getreide und so, und der Schäfer hat ein Lämmle geschlachtet. Und Gott hat das Lämmle bevorzugt. Gott fand die Schäfer irgendwie toller. Ich weiß nicht warum, was der Grund dahinter war, aber auf jeden Fall ist der Bauer so zornig geworden, dass er den Schäfer erschlagen hat. Oh ja, da hat er ihn totgeschlagen. Seitdem sind sich Jäger und Bauern und Schäfer uneins. Das ist die Grund. Wirklich. Also das ist der Grund. Kain und Abel. Kommt, lauf mal hier rüber. Wir müssen kurz gucken. Wir gehen, ich wollte bloß wissen, früher war dieses Tal da gemäht, aber das hat, glaube ich, der Jäger jetzt für sich entdeckt und den Bauern bestimmt gefragt, ob er das liegen lässt, weil da wächst eh nichts Gescheites, weil es nur schattig ist. So, die machen manchmal so Deals. Und wenn dann der Schäfer, wenn ich da jetzt durchziehe mit der Herde, dann ist es wie gemäht. Dann nützt es dem Wild auch nichts. Und deshalb gehen wir praktisch wieder außen rum. Das wäre jetzt kein Ding, da durchzulaufen, aber das muss nicht sein. Das Ding ist, mein Vater hat nicht nur mit den Bauern immer gestritten, sondern auch mit den Jägern. Immer. Größten Streit. Und ich habe, als ich mich selbstständig gemacht habe, einen Jagdschein gemacht. Ich habe im Ausland viel gejagt, aber ich habe, seitdem ich einen Jagdschein habe, noch nie gejagt. Aber ich spreche die gleiche Sprache wie die Jäger. Ich habe die gleichen Worte gelernt. Ich weiß, wovon die reden und ich weiß, wann, was weiß ich, wo gekirrt wird und dies und das. Und ich habe keinen Streit. Ich habe keinen einzigen Jäger, mit dem ich streite auf der Winterweide. Und ich habe viele Jäger. Und das sind so kleine Strategien, die das Leben leichter machen. Vielleicht jage ich mal, wenn ich Rentner bin, aber davor auch nicht. Mir tun die Rehe, ich gucke sie mir eigentlich immer lebend lieber an. Wally, komm! Da kommt ein Jäger, wenn es ein wütender Bauer ist, müsst ihr euch zurückhalten. Nee, es ist der Jäger. So, da ist der Jäger. Jetzt hätte ich die Entscheidung getroffen, vor zwei Minuten da runter zu laufen. So, das hat direkte Auswirkungen, so eine Entscheidung. Schauen wir mal, wo er hinfährt. Ich glaube, dass wir besser fahren. Wir laufen einfach so runter. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob das hier ein Wildacker ist. Wir bleiben kurz hier stehen und lassen die Schafe da runterfressen. Also hier bei uns ist es ganz klar, im Süden ist es anders als in Norddeutschland, aber bei uns im Süden, da gab es immer schon Streitigkeiten, aber das wurde halt richtig, ich sag mal, hochgepusht durch die herrschaftlichen Schafherden. Das kam dann erst, als Wolle extrem viel wert war, also als, die Leute haben ja immer Schafe gehalten, kleine Herden etc., gab es immer schon wegen dem Dünger. Ruhe! Das wurde dann richtig gepusht, als es gab, ich habe jetzt keine Jahreszahl oder so, aber als die Merinos nach Süddeutschland gekommen sind, wurden die eingekreuzt und die herrschaftlichen Höfe, Ruhe! Die haben gemerkt, mit Schafen lässt sich richtig Geld verdienen, und Geld haben sie gebraucht, um ihre Kriege zu finanzieren oder um ihre Macht zu festigen. Und dann haben sie gesagt, naja, wir haben jetzt herrschaftliche, die haben dann Gutsbetriebe eingerichtet in ganz Süddeutschland, also ja, Württemberg, überall, haben große Herden oder ja, schöne Herden, Merinos oder Merino-Kreuzungen gehalten. Die Hunds gehen mir heute echt auf den Senkel, aber die Hündin wird läufig. Das ist auf jeden Fall, gab es dann so Sachen wie das Landgefährt und so Sachen. Das waren so, die haben dann gesagt, uns gehört eh alles Land, dann hüten wir euch drüber, das ist doch egal, also den Bauern. Wir sind ja eh die Chefs. Und dann haben die herrschaftlichen Schäfer Konzessionen bekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob das alles so geschichtlich korrekt ist, aber im Endeffekt haben die sehr viel Geld mit den Schafen verdient und dafür gesorgt, dass die Schäfer überall gut hüten konnten. Haben auf den, früher gab es ja Dreifelderwirtschaft, und auf den Almenden, auf den Wiesen, also das dritte war ja dann Brache, da haben die dann gleich, haben die herrschaftlichen Herden drüber gehütet. Und das hat den Bauern nicht geschmeckt. Und das war halt, viele Schäfer haben es halt wirklich auch übertrieben. Dann waren halt herrschaftliche Schäfer, Herrenschäfer sozusagen. Und irgendwann hat sich das dann wieder gelöst, als da gab es doch mal diese Hungerkatastrophe durch diesen Vulkanausbruch, dies und das. Komm her! Außerdem ist es dann gekommen, also da wurde ja der Ackerbau viel intensiver gemacht und gefördert. Da wurde einfach gesagt, okay, unsere Leute sollen nicht mehr alle verhungern.
200 Jahre hier.
Ja, genau. Cannstatter Wasen. Auf jeden Fall ist es dann mehr oder weniger abgeschafft worden wieder. Dann gab es auch Baumwolle irgendwann. Und dann hat es alles an Wert verloren, die Wolle. Und dann gab es das nicht mehr, diese herrschaftlichen Konzessionen. Auf jeden Fall wurde es da im Südwesten ganz arg befeuert dadurch, dass die halt herrschaftlich einen Schrieb hatten im Endeffekt. Dann ist es erst wieder, also da gab es Konflikte und danach ist halt richtig das weggefallen, diese herrschaftlichen Befugnisse. Die Schäfer mussten gucken, wo sie bleiben, aber die Dörfer haben dann erkannt, okay, wir brauchen den Dünger. Für die intensive Ackerbeweidung brauchen wir den Dünger. Deshalb ist die Schäferei weitergegangen und man hat sogar den Pirch also immer verkauft. Der wurde immer versteigert. Bis in die 70er, 80er Jahre rein ist man aufs Rathaus auf der Winterweide und da wurde der Pirch verkauft. Und der Bauer, der den Pirch gekauft hat, also den Nachtpirch auf dem Acker, Ruhe! Die Schäfer mussten nur nachts ein paar Mal aufstehen und die weiterschlagen, damit es gleichmäßig gedüngt wird. Also ein Heidengeschäft. Aber die Bauern haben dafür bezahlt, mussten den Pirch fahren, also das waren schwere Hurten, Holzhurten, keine Elektrozaun wie heute. Ich weiß nicht, was ich mit denen mache. Ich binde sie nachher einfach irgendwo an und lasse sie stehen. Ruhe! Ruhe! Die hören mich halt reden und die hören mich nie reden. Und jetzt fiepsen sie und machen sie. Was ich noch dazu sagen kann, ist, dass das dann nochmal befeuert wurde im Dritten Reich. Die ganz schlauen Schäfer sind in die Partei eingetreten und haben in ihrer schönen Uniform Schafe gehütet. Und die Bauern haben sich, hier die einfachen Bauern, gerade im Oberschwäbischen, sie haben sich nicht getraut, den Schäfer mit der tollen NSDAP-Uniform wegzuscheuchen. Und so Sachen haben es halt immer wieder frisch befeuert. Die Nazis hatten unglaublich viel, die wussten, sie brauchen Wolle für die Uniformen, keine Baumwolle. Und auch davor, deshalb, da hatte das nochmal so einen richtigen Aufschwung. Aber da wurde das auch nochmal richtig befeuert. Es waren nur die lumpigen Schäfer, nicht die meisten, aber so, das war immer Konflikt. Mit dem, was wir hüten dürfen und was nicht, wir dürfen ab 11.11., also ab Martini, und das ist was weiß ich, aus dem Mittelalter oder so, kommt das wirklich, das Datum. Das heißt, Martini vorbei, die Schäfer sind frei. Das bedeutet, wir dürfen über alle abgeernteten Felder, über Grünland von den Bauern, praktisch ohne zu fragen drüber. In dem Zeitraum von Martini bis, das ist dann regional unterschiedlich, auf der Alp und im Oberland, ich sag mal bis Mitte März, Ende März, je nachdem wo man ist, müssen wir nicht fragen. Das bedeutet, wenn der Bauer das nicht möchte, dass der Schäfer drüber geht, dann muss er aufstecken, dann muss er in Aktion treten, entweder muss er mit mir sprechen, dann muss er aber auf mich zukommen. Oder er steckt auf. Das bedeutet einen Stock rein mit einem Strohbüschel obendran. Oder eine bestimmte, das ist auch regionaltypisch, so Tannenzweigle in eine bestimmte Ecke vom Acker oder so. Das ist also das uralte Zeichen zwischen Schäfern und Bauern. Ist auch noch gang und gäbe, aber trotzdem spricht man miteinander. Gerade sowas wie Zwischenfrucht nützt den Bauern eigentlich, so dass der Schäfer drüber geht. Also wenn man so die Vorteile bespricht, nützt es ihm mehr als es schadet. Aber manche wollen es einfach nicht. Und dann kostet das Saatgut für die Zwischenfrucht schon viel Geld und die Bearbeitung. Und deshalb, es kann manchmal sein, dass man was hütet und der Bauer kommt und ist wütend, weil er es eigentlich nicht wollte. Aber da kann ich dann auch nichts machen. Was die Schafe mal gefressen haben, das... Oh, da ist ein Reh. Schau, ja, zwei. Wenn ich sehe, okay, wenn ich jetzt noch eine halbe Stunde länger stehen bleibe, wird da einfach ein Acker draus aus der Fläche. Das will ich nicht, weil ich will ein gutes Verhältnis zu meinen Landwirten haben. Deshalb, ich gebe mir Mühe und mache sowas wie, wo ihr eben an die Ecke startet, also das ist ein Weizenacker, ein Gsäder, da darf ich auf keinen Fall drauf. Wenn die Schafe heute an so einem Matschtag drüber laufen, dann ist die Frucht verdorben. Aber wäre es jetzt Frost, minus 10 Grad, und ich würde den hüten, hätte der Bauer wahrscheinlich mehr Ertrag. Aber es ist halt meine Erfahrung zu wissen, okay, der geht auf jeden Fall kaputt, wenn ich die heute drauf lasse. Und deshalb, das ist halt so ein bisschen das Fingerspitzengefühl auf der Winterweide. Deshalb, das ist sowas, das Können mit den Hunden und dann das Können mit den Menschen. Das können tatsächlich nicht mehr viele Schäfer, deshalb wird es aufgeben. Es ist viel bequemer, im Stall zu bleiben, im Sommer Futter zu machen und dann die Schafe im Stall zu füttern, anstatt sich diesem hier auszusetzen. Aber ja, also für mich ist das eigentlich das Größte. Also es gehört einfach was dazu. Ja. So, jetzt seht ihr, warum die Schafe humpeln, wenn er da durchs Feld läuft. Das hier ist tatsächlich Auswuchs, das bedeutet, das dürfte ich hüten. Aber ihr seht ja, was ihr für Füße kriegt. Und genau so geht es den Schafen auch. Bei dem Boden, dann humpelt morgen die komplette Herde. Deshalb lassen wir das Futter, obwohl es gut ist. Aber wir machen nur Sauerei und es sieht auch nicht gut aus. Das sieht jeder von Weitem, dass das dann einfach schlampig gemacht ist. Und dann. Es ist immer Konflikt, wenn jemand hier draußen abhütet und Dinge gehen schief. Es regnet die ganze Nacht, dann ist es matschig und so. Und Ruhe. Das ist einfach schwierig. Und wenn der Schäfer sich nicht arg Mühe gibt, dann gibt's. Es gab in der Vergangenheit unglaublich viele. Es gibt's heute noch alkoholkranke Schäfer. Ja, durch die Einsamkeit, durch die Perspektivlosigkeit. Ich habe eine Schäferin geheiratet und so. Wir verdienen Geld, aber viele Schäfer nicht. Auch viele junge heute nicht. Und dann baut man Mist. Das ist heute noch so. Deshalb gehen viele auch nicht mehr auf Winterweide, weil sie einfach Mist gebaut haben. Ja, das ist jetzt alles etwas zusammenhangslos und nur das Große angerissen. Also das ist einfach viel komplexer eigentlich, warum Bauern und Schäfer. Aber da kommt es schon her. Es ist oft politisch auch befeuert gewesen. Von früher, Wolle hat an Wert unglaublich gewonnen, unglaublich verloren. Wolle war früher das Nonplusultra. Und ja, also da lässt sich viel erklären. Aber ich kann nicht sagen, West, komm! Ich habe jetzt kein schlechtes Verhältnis zu meinen Bauern oder so. Ich komme mit allen gut klar. Und die den Schäfer nicht mögen, die meide ich. West, komm! Hup. Also mir geht es so auf den Senkel, dass die so spinnen. Aber die werden nachher schön müde sein, aber. Ich muss einfach mit denen schaffen. West, komm. Mit dem Nomadentum, ich glaube, klar, so Nomaden in der Mongolei oder so sind nochmal eine andere Liga. Aber wir sind so nah dran, so nah an der ursprünglichen Wanderschäferei wie niemand anders in der Schäferei in Deutschland. Wir süddeutschen Wanderschäfer auf jeden Fall. Die Traditionen, die wir pflegen, die Art, wie wir mit den Bauern kommunizieren und so, das ist auf jeden Fall, kommt ziemlich da dran, so wie es früher schon war. Früher, klar, der Opa von meiner Frau war Wanderschäfer, der war genau wie ich 4 Monate unterwegs, aber der war halt 4 Monate weg. Und es gibt so Sprüche von früher, ja, der Schäfer hat eine Frau auf der Sommerweide, eine auf der Winterweide und ziemlich viele dazwischen. Das war ja das, da kommt das Wort Schäferstündchen her. ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber auf jeden Fall, früher hatten die Schafe viel Brucellose. Brucella melitensis. Brucella ovis ist die Schafbrucellose und Brucella melitensis ist das Gelbfieber. So sind die verwandt. Malta-Fieber, nicht Gelbfieber, Malta-Fieber. Auf jeden Fall, Brucella ovis macht unfruchtbar. Geschickt, also, aber es macht halt zum Teil auch nur temporär unfruchtbar. Das heißt, es war bekannt, die Schäfer haben eh alle Brucellose und da kann nichts passieren. Und dann sind halt die viele Bäuerinnen oder was weiß ich auch gerne mal zum Schäfer kommen, weil das waren ja immer lustige Leute, Leute, die was gesehen haben, Leute, die unterwegs sind, einfach interessante Leute. Gerade dieses Nomadische macht ja, ist ja spannend. Man hat Geschichten zu erzählen. Asbach Kopp! Und das war dann schon sehr attraktiv und dann sind aber doch sehr viele Kinder entstanden auf den Winterweiden. Ja, es gibt viele Sprüche so, dass wenn der Schäfer sagt, ich kann nicht sehen, dass der Bauer meine Kinder schlägt.
Da ist die Feindschaft mit den Bauern, jetzt kapier ich.
Auch, das spielt sicherlich auch rein. Weil, und dann halt wirklich dieses, ja, Nomaden sind attraktiver als die sesshaften Farmer. Wurde mir mal gesagt. Aber man hat Geschichten zu erzählen, man erlebt Abenteuer, man erlebt Geschichten. Und ja, man ist nicht so, wie ich das gesagt habe, dass der Bauer, der geht halt in eine Richtung vom Dorf, da wo seine Felder sind, und auf der anderen Seite kennt er sich nicht aus. Das ist dann sehr verwunderlich. Aber naja. Ihr habt so einen guten Tag rausgesucht.
Das war geplant.
Also er, aber schon. Gestern, vorgestern, vorgestern mit dem Sturm und gestern war es einfach eine eiskalte Luft. Aber den ganzen Tag. Ich habe gestern so gefroren. Also die kommen, das ist ja das Unglaubliche. Schafe kommen mit den widrigsten Bedingungen zurecht. Letztes Jahr hatten wir 60 cm Schnee. Und 60 cm ist nicht mehr Stiefelhöhe. 60 cm ist Kniehöhe. Also es geht immer schön in die Gummistiefel oder Lederstiefel oben. Nein. Und das Futter ist halt auf 5 cm oder 10 cm. Bleib stehen, Clara. Ich hab eingesperrt und in der Nacht hat es angefangen zu schneien. Und dann sind die 60 cm gekommen. Also ich bin in der Feuerwehr, in unserem kleinen Nest. Eine richtige Dorffeuerwehr. Also so wie man sich vorstellt. Man übt ein bisschen und dann trinkt man Bier. Da war Weihnachtsfeier. Ich habe die da eingesperrt und habe dann aber gesagt, ich komme nicht. Weil ich den Wetterbericht gesehen habe und ich wusste, am nächsten Tag zählt's. Und Gott sei Dank habe ich das letztes Jahr sausen lassen. Die Woche war die härteste Woche von allen Winterweidenwochen. 60 cm Schnee, kein Futter. Hinterm Wald war ich dann. Ich bin durch den Wald durch. Das war hart. Ich habe Zwischenfrucht gefunden, Markstammkohl, und der ist 1,20 Meter hoch gewesen. Das heißt, die haben die Pflanze oben gefressen und haben sich dann runtergescharrt an der Pflanze entlang und haben gefressen. Aber wir hätten, wäre der Schnee noch ein oder zwei Tage länger gewesen, hätten wir gefüttert. Also hätten wir das Füttern angefangen. Ich habe gute Kontakte zu meinen Bauern. Das heißt, hier nicht, aber in dem Ort habe ich jemand, den rufe ich an und sage, ich brauche Heu. Du musst mit dem Traktor rausfahren und mir Heu hinschmeißen. Und dann bringt er es und ich zahle ihm das dann. Aber es nützt nichts, in Münzingen oder sonst wo einen LKW oder sonst wie laden zu lassen. Die kommen nicht her. Die Bauern vor Ort helfen mir dann. Und in der Regel, die Bauern sind ja, ich sage das jetzt auch mal pauschal, wenn ich immer über die Bauern läster ein bisschen, die Bauern, in der Not hilft dir jeder. Und wenn er noch so wütend auf den Schäfer ist, in der Not helfen die Bauern alle. Immer. Das ist wunderbar. Also wenn du in der Not bist, mit dem Auto festgefahren, und du klingelst an irgendeinem Hof, der zieht dich raus. Hundertprozentig. Also Bauern, Schäfer mögen sich uneins sein, aber Schäfer und Schäfer, da geht dann richtig die Post ab. Nee, also ganz so ist es auch nicht. Doch, eigentlich ist es schon so. Ich muss ehrlich sagen, ich habe letztes Jahr von einem anderen Schäfer eine Morddrohung bekommen. Also ernst gemeint. Wirklich ernst gemeint. Ich habe ihn dann angerufen und mit ihm geschwätzt, dass das nicht geht. Ist auch zurückgerudert, aber der war außer sich, höchst außer sich vor Wut. Dabei geht es hier immer nur um ein paar Helmle grünes Gras und nichts anderes. Aber mit manchen Kollegen ist nicht gut Kirschen essen. Meine Generation, also hier gab es wirklich früher zwischen den Schäfern unglaubliche Streitigkeiten. Um Weideflächen, um ja, alles Mögliche. Heute ist es so, das haben aber erst wir angefangen, also ein paar Kumpels von mir und ich, dass wir uns auf der Winterweide alle paar Monate oder nach Möglichkeit einmal im Monat, es sind ja nur 4 Monate auf der Winterweide, zusammensetzen. Und zwar in der Wirtschaft treffen wir uns abends zu einem Abendessen und reden über Grenzverläufe auf der Winterweide. Und es ist unglaublich spannend, was dabei rauskommen ist. Im Endeffekt haben wir gesagt, du bleibst links von der Bundesstraße, ich bleibe rechts von der Bundesstraße und fertig. Das ist einfach klar geregelt und seitdem gibt es einfach keinen Streit mehr. Es gibt dann noch ein paar ältere Schäfer, die sich an die guten alten Zeiten von früher erinnern, wo halt der Schnellere alles rausgekühlt hat, die sich nicht so dran halten. Aber im Endeffekt gibt es so viel Platz, weil es so wenig Schäfer gibt, dass es eigentlich gar kein Problem mehr ist.
Die nächste Episode handelt vom Privileg der Hirten, dass sich ihnen wildfremde Menschen, denen sie auf ihrer Wanderung begegnen, gerne anvertrauen. Entsprechend lernt Jonas Henniger alle möglichen Menschen kennen und manchmal sogar deren Geheimnisse. Und, ach so, dann geht es auch noch um Schafe. Nächste Woche im Archiv der Straße in Folge 4, das Diesellamm. Ein Podcast von Uwe Kassai, entstanden mit der Unterstützung der Stadt Stuttgart, der Bürgerstiftung Stuttgart und der Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg. Und herzlichen Dank an die Bad Urachal Schäfer-Musik dafür, dass ich ihre Musikanspielung hier verwenden darf. Das Archiv der Straße 2026.